So, ich begrüße herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst oder zu dem Abschnitt jetzt. Es sind ja jetzt eigentlich bald die Wahlen. Wisst ihr schon, was ihr wählen sollt? Wissen wir das schon? Was kann man eigentlich wählen als Christ oder Christin? Sollten wir da uns nicht irgendwie festlegen drauf? Vielleicht doch die eine oder andere Empfehlung noch einmal voranschicken, wäre vielleicht durchaus überlegenswert. Die Frage ist halt die, ist es gut, wenn man jetzt gläubig ist, dass man eher konservativ ist, im Sinne von das Gute bewahren, oder geht es darum, alles nochmal verändern zu wollen und revolutionär zu sein? Wie wäre eigentlich Jesus gewesen oder wie würde Jesus denken? Würde Jesus tatsächlich alles auf den Kopf stellen und Neues machen, oder würde Jesus sagen, wir wollen doch nicht, dass ein I-Punkt vom Gesetz verloren geht sozusagen, da gibt es diese Stelle bei ihm. Und ich kann euch eine Sache sicher sagen, was ihr bis jetzt gewählt habt, war nicht optimal. Ja, weil es ja so ist, das ist ja nichts Perfektes gibt auf Erden, schon gar nicht da, wo Menschen dabei sind. Und politische Parteien bestehen aus Menschen. Das heißt, was immer ich wähle, muss ein Kompromiss sein. Ich muss irgendwo etwas wählen, wo ich sage, ich bin mit einem einverstanden, mit dem anderen nicht. Also ihr merkt schon, Tagespolitik ist nicht so jetzt mein Anliegen, sondern es geht mir um eine Orientierung, so Grundlagen vielleicht, wo kann man überhaupt ansetzen, was ist ein guter erster Schritt. Und ich denke überhaupt, dass es am besten ist, natürlich mit seinem eigenen Gewissen das zu klären, zu beten und doch zu überlegen, wie kann man selber gute Entscheidungen treffen. Auf jeden Fall ist es gut, eine Entscheidung zu treffen. Wir wollen ja uns engagieren, wir wollen ja wir wollen beitragen in unserer Gesellschaft und wollen das ja auch nicht anderen Kräften überlassen. Also selber aktiv zu sein, ist sicher ganz eine wichtige Sache, und das mit dem eigenen Gewissen im Gebet noch einmal vorzubereiten, ist sicher auch ganz wichtig. Und vielleicht ein letzter Gedanke von mir, so ein bisschen jetzt dann doch diese Positionierung, ja, wo stehe ich? Ich persönlich denke mir, dass es das Beste wäre, wenn in jeder Partei, in jeder Partei Christen und Christinnen sind. Das wäre doch wirklich das Beste, ja? Wenn überall alle das Beste suchen, so wie die Parteiprogramme ja oft einmal gar nicht schlecht sind. Oft ist die Frage dann eher, wie ist denn die Umsetzung? Aber das wäre doch wirklich das Beste, wenn man dann tatsächlich miteinander, und wenn man dann vielleicht auch diese Perspektive hat, dass man jetzt das große Ganze sieht und nicht nur so sehr die Eigeninteressen. Ja, also Politik nicht als ich fühle mich vertreten von denen, sondern ich versuche das große Ganze zu sehen, also nicht Parteiung im Sinn von Vereinzelung, sondern das große Ganze. Wie gesagt, früher hat man gesagt Staatsmann, nicht im Unterschied zu Tagespolitiker. Das hat sich aber nicht durchgesetzt, darum gibt es dieses Wort schon fast gar nicht mehr. Aber wir haben das doch unterschieden historisch, nicht? Dass ein Politiker, der kann streiten, der setzt sich ein für seine Klientel, und dann gibt es halt den Staatsmann. Frau dann nicht, weil wie gesagt, das ist ja schon historisch, das hat sich eben nicht mehr. Aber vielleicht wäre das doch ein Zukunftsprojekt, das wieder hervorzubringen und zu sagen, wir wollen doch das große Ganze in den Blick nehmen. Also so viel dazu. Und da sind wir schon mitten beim Thema, weil Jesus dann mit einer Volksmenge redet in Lukas 12, Vers 54, da heißt es eben, Jesus redete wieder zur Volksmenge. Wenn Wolken im Westen aufziehen, sagt ihr, es gibt Regen, und das stimmt auch. Ich denke nach, wann das letzte Mal war, darum habe ich wieder Pause gebraucht. Aber das andere kennt man noch besser. Wenn der Wind vom Süden weht, sagt ihr, es wird heiß, und ihr habt recht. Ihr Heuchler, sagt Jesus auf einmal. Also brutal. Ihr Heuchler, aus den Zeichen am Himmel oder auf der Erde könnt ihr das Wetter vorhersagen. Warum könnt ihr dann nicht beurteilen, was heute vor euren Augen geschieht? Warum weigert ihr euch zu erkennen, was gut und richtig ist? Naja, zunächst einmal Heuchler. Ist halt die Frage, vielleicht war das mit einem Augenzwinkern gesagt, weiß man ja nicht. Ja, wenn man das so liest, ist es doch brutal, Vielleicht haben aber die Leute, die zugehört haben, genau das gebraucht. Ist aber nicht unser Thema, das ist so nebenbei. Aber dann die Aussage, warum können wir uns ja angesprochen fühlen jetzt, warum können wir nicht beurteilen, was heute vor unseren Augen passiert? Alte Übersetzungen haben noch so gesagt, könnt ihr die Zeichen der Zeit nicht erkennen? Ja, die Zeichen der Zeit. Und das ist für mich eine ganz spannende Sache. Die Zeichen der Zeit. Was sind denn die Zeichen der Zeit heute? Also ich habe zum Beispiel, wenn wir gerade davon reden, Zeichen der Zeit ist spannend, weil bei mir immer noch 0 Minuten sind. Also ich bin zuversichtlich, dass ich heute noch länger Zeit haben werde. Weil da ist eine Uhr, also nur so am Rande. Da ist eine Uhr, wo man dann sieht, wie lange man reden darf und soll. Aber bei mir ist noch null, also das sind die Zeichen der Zeit bei mir. Achso, okay, anderes Zeichen. Vielleicht mit 10 Minuten Vorwarnung. Danke. So, und jetzt eben, also die Zeichen der Zeit ist eben die Frage. Und dann habe ich einen längeren Abschnitt und dann werden wir schon sehen, in welche Richtung es weitergeht. Jetzt möchte ich das einfach lesen. Das ist jetzt im Römerbrief, da schreibt jetzt eben Paulus an die Gemeinde in Rom und ich lese einfach einmal vor. Paulus sagt also, wie gesagt, Römerbrief, Kapitel 8, Vers 18 geht's los. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Inneren, denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet, noch nicht haben, denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste unter vielen Brüdern und Schwestern sei. Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Das war ein längerer Abschnitt. Wir kommen auf die einzelnen Verse immer wieder so zurück. Darum war es ganz gut, doch einmal so den Grund zu legen und einmal zu zeigen, was da Paulus als großes Bild vor sich hat und auch uns versucht hier zu vermitteln. Und das Besondere ist, sind dann die einzelnen Verse, die ich jetzt einmal überblicksartig vorgelesen habe, ganz bewusst, damit wir einfach einmal doch so die Ahnung bekommen, worum es geht. Ja, wir haben jetzt ein bisschen einen Überblick. Aber ich möchte uns das jetzt doch schenken, diese Gelegenheit nützen, noch einmal ein bisschen tiefer zu gehen. Ein paar Verse, so die ersten paar, weil die ja wirklich die sind, mit denen wir hier arbeiten sollten. Also zunächst Vers 18, wenn wir es den noch einmal anschauen, von diesem Römer 8. Da heißt eben, dass eben, was wir auf dieser Welt erleiden, nichts ist im Vergleich zur Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Also das ist eine starke Aussage. Zunächst einmal, Gott versteht, dass wir leiden auf dieser Welt. Jetzt könnte man sagen, naja, vielleicht geht es mir eh gut. Ja, vielleicht geht es uns gut. Ja, wir wollen auch nichts Schlechtes daherreden, aber wenn wir ehrlich sind, muss man schon sagen, die Welt ist in nicht einem besten Zustand, es gibt Schwierigkeiten, Krisen und selbst wenn es mir gut geht, dann kann ich doch die anderen Menschen auch um mich wahrnehmen, denen es eben nicht gut geht. Also es gibt Probleme auf dieser Welt und womöglich habe ich selber auch noch Probleme, vielleicht leide ich tatsächlich und dieses Leid ist vielleicht sogar wirklich unerträglich, das gibt es ja auch. Und wenn das Leid in deinem Leben unerträglich ist, dann sagt Paulus hier nicht so, Schulterklopfen wird schon werden, macht da nichts draus, sondern er sagt, einfühlsam und ganz ehrlich, das ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Gott uns schenken wird. Und wenn man noch einmal den Urtext anschaut, das ich eben gemacht habe, ganz bewusst, da steht nämlich noch dazu was anderes. Da steht nämlich nicht nur die Herrlichkeit, die uns Gott schenken wird, ich meine, das stimmt schon auch, aber wenn man ganz genau ist, steht dort die Herrlichkeit, die Gott an uns zeigen wird. Also mit anderen Worten, wir leiden vielleicht jetzt, zwischendurch immer wieder oder lang leiden wir, aber dann wird Gott an genau dir seine Herrlichkeit sichtbar machen. Er wird durch dich zeigen. Ja, das ist dieses schöne, das griechische Wort ist da wirklich genau das, an dir, durch dich, in dir. Er wird das zeigen. Ja, also nicht nur so nebenbei, es wird irgendwo eine Herrlichkeit sichtbar sein, sondern du wirst dieses Bild für diese Herrlichkeit sein. Und ist es nicht oft so, wenn wir unser eigenes Leben anschauen, da wo wir selber eine Niederlage hatten oder Schwierigkeiten hatten, das ist dann der Bereich, wo wir dann später Experten oder Expertinnen sind und sagen, da kenne ich mich jetzt aus, da kann ich jetzt anderen helfen, weil ich das hinter mir habe. Das ist bei mir das Schöne, das sozusagen geprüft wurde, das durch die Herausforderungen durchgegangen ist. Wo ich selber Schwierigkeiten gehabt habe in meinem Leben, wo ich vielleicht selber, nehmen wir Beispiel, ja, Finanzen, wo ich selber ganz schwierige Finanzen, also finanzielle Zustände gehabt habe in meinem Leben und dann habe ich gebetet und Gott hat mich erhört und so und dann kann ich aber anderen helfen. Wenn ich aber selber nie Schwierigkeiten gehabt habe, dann kann ich anderen auch nicht helfen, weil es mir gar nicht betrifft. Da denke ich mir, puff, das ist doch kein Problem. Aber ich kenne das selber, was Probleme anbelangt, wenn ich dann selber zurückschaue und sage, das waren meine größten Niederlagen, meine größten Herausforderungen. Das ist jetzt der Bereich, der scheint, wo die Herrlichkeit sichtbar wird. Gottes Herrlichkeit, die sich dann zeigt, dort, wo vorher eine Schwäche war. Und das ist aber nicht mein Verdienst, eben, sondern Gottes Verdienst. Auf das kommen wir aber eh noch zu sprechen. Dann der zweite Vers, den wir uns angeschaut haben, der Vers 19. Da steht eben, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Er nimmt, das könnte man jetzt so verstehen, das wird fein, wenn du dann aufgenommen wirst in die Herrlichkeit, wenn du dann in den Himmel genommen wirst und dann ist alles gut. Und es ist jetzt nicht falsch von der Übersetzung, aber wenn man ganz genau wieder versucht, das nachzuspüren im Urtext, da steht ja dann eigentlich sogar drinnen, dass die ganze Schöpfung, also die ganze Schöpfung, ja, das heißt tatsächlich alle Pflanzen, Tiere, Dinge, was auch immer, ja, also denk mal ein bisschen so kreativ oder vielleicht auch völlig weltfremd, alles wartet darauf, dass die Söhne und Töchter Gottes geoffenbart werden. Also, dass du geoffenbart wirst, das heißt, dass die Herrlichkeit Gottes wieder sichtbar wird an dir. Also mit anderen Worten, einerseits ist es gut, wenn du selber Probleme hast und Gottes Herrlichkeit durch die sich ausdrückt und Gott diese Probleme löst. Für dich gut. Zweitens wartet aber die ganze Schöpfung darauf, dass es dir besser geht. Warum? Naja, weil die Schöpfung in einer schwierigen Situation ist. Es ist da tatsächlich dann die Rede von Tod, Vergänglichkeit. Es ist tatsächlich so, dass die gesamte Schöpfung leidet. Ja, und wir sehen das auch, wenn wir vielleicht uns beschäftigen eben mit der Umweltsituation, mit Artensterben, also wo tatsächlich täglich viele, viele Arten sterben und nie wieder zurückkommen. Und wo wir wissen, dass es dann irgendwann fehlen wird. Es gibt da, wenn man so will, eine Harmonie in der Schöpfung. Gott hat alles sehr gut gemacht. Und auf einmal fehlt dann vielleicht, zum Beispiel, ein Beispiel aus meiner Kindheit. wenn man in meiner Kindheit, also damals, mit dem Auto gefahren ist, mit seinem 2CV, so durch die 80er-Jahre-Landschaft, dann war die Windschutzscheibe voll mit Mücken, mit so Insekten. Da hat man die Windschutzscheibe putzen müssen. Heute gibt es das aber nicht mehr. Heute gibt es keine Insekten mehr. Ja, weil die Insekten irgendwie nicht mehr da sind. Hat man dann auch erforscht und hat man dann gesagt, ja, tatsächlich, das ist nämlich nicht nur etwas, was mir jetzt selber auffällt, es gibt keine Insekten mehr, sondern die Wissenschaft hat dann wirklich einmal nachgefragt und gesagt, warum gibt es eigentlich keine schmutzigen Windschutzscheiben mehr und vor allem, wo sind dann die Insekten? Das Problem ist aber dabei ein Vielfaches. Zum Beispiel, dass die Vögel keine Nahrung finden. Jetzt gibt es Leute von unter uns, die Gelsen nicht mögen. Das ist ja Stechmücken genannt, also Gelsen. Die mögen das nicht. Warum? Naja, weil sie lästig sind. Aber das ist die beste Nahrung für Vögel. Jetzt, wenn man die ausrottet, dann haben die Vögel auf einmal kein Futter mehr. Und die haben das vielleicht auch schon mitgekriegt, dass wenn man so früher das genossen hat, irgendwo man sitzt oder man liegt noch im Bett in der Früh und es zwitschert draußen so schön die Vögel und so. Das wird aber auch immer weniger, hat man auch wissenschaftlich nachgewiesen. Es zwitschern immer weniger Vögel. Na warum? Na, weil die keine Nahrung mehr finden. Also und so. Also das heißt, es gibt so einen Kreislauf. Und könnte man jetzt in die Details gehen, mache ich nicht, ist nicht meine Aufgabe und ist nicht unser Anliegen heute. Heute wollen wir die geistlichen Grundlagen legen und schauen, was die Bibel sagt. Der Punkt ist der, die Schöpfung leidet. Jetzt könnten manche von uns sagen, na, ich mag es aber, wenn es warm ist. Naja, das ist ja das eine. Ja, das hat ja mit dem nichts zu tun. Das eine ist, was man selber mag und das andere ist, wenn man dann tatsächlich sieht, ja, keine Ahnung, ein Gletscher schmilzt oder ein Berg bricht ab, weil einfach das Eis innen den Berg nicht mehr stabilisiert. Ja, und also da gibt es Erosionen und Veränderungen, die einfach da sind und wo man dann sagt, naja gut, das eine ist, was ich mag, klar, ist ja fein, wenn ich mag, wenn es warm ist, da könnt ihr aber wohin fahren auch, muss ich nicht, dass die Wärme da zu mir kommt. 40 Grad in Wien, das ist irgendwie, war ja früher nicht, das, früher haben wir, ich habe gestern mit einer 80-jährigen Dame reden dürfen und die hat gesagt, naja, früher hat es so 26, 27 Grad gegeben, das war das Heißeste. Ja. Meiner Kindheit hat es 30 Grad, gut, das war ein bisschen südlicher in Kärnten, da vielleicht ein bisschen wärmer. 31 Grad war wirklich das Maximum und heute sind wir froh, wenn es einmal 31 Grad hat und nicht 37 oder was. Gut, es gibt unterschiedliche Geschmäcker, aber darum geht es ja nicht. Es geht jetzt darum, dass eben was passiert. Also es ist irgendwas im Werden oder im Gange und Paulus sagt eben da, die ganze Schöpfung liegt in Geburtswehen. Ich weiß, damit sagt er mehr, als dass es wärmer wird und so. Man kann sehr viel drüber sagen, keine Frage. Aber ich habe mir gedacht, das ist einer der Punkte, der für uns anschaulich ist und wo man zumindest anknüpfen kann und auch soll. Warum? Naja, die Zeichen der Zeit. Die Leute reden ja davon. Jetzt haben wir natürlich zwei Möglichkeiten. Wir könnten jetzt sagen, naja, Gott geht es um das Heil der Menschen, um die Seele. Gott geht es ja gar nicht so sehr um die Natur, könnte man sagen. Sagt man auch manchmal. Das andere Extrem wäre aber das, dass man sagt, naja, die Natur ist das Wichtigste. Das ist sozusagen jetzt unser Gottesersatz. Also wenn, ja, die Ökoreligion gibt es ja auch. Ja, ganz extreme Dinge, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen will. Aber der Punkt ist der, wir wollen einfach mitreden als Church. Ja, wir wollen uns da auch positionieren. Wir wollen da verstehen, was die Menschen beschäftigt. Wir wollen da auch mitreden und wir wollen auch Antworten bringen. Und das ist sicher ein wichtiges Thema. Und da kann man natürlich die eine oder andere Anschauung haben oder Präferenz. Ich sage auch gar nicht, worum es jetzt geht. Also es gibt verschiedene Ursachen und so, das ist ganz klar. Aber ganz allgemein würde ich vielleicht doch in den Raum stellen, wenn er begrenzter Raum ist, ein begrenztes System, das hat halt nur gewisse endliche Ressourcen. Aber wenn wir jetzt in einem Haus sind, wie das dann auch genannt wird, ein Haus, die Erde als Haus, nicht? Wenn man dann irgendwo anzündet, irgendwann einmal wird es überall heiß, nicht? Das ist als Beispiel nur. Aber das nur so am Rande. Der Punkt ist der, es gibt viele Fragen, gerade zum Thema Nachhaltigkeit, wir können auch Schöpfungsverantwortung dazu sagen, oder auch politisches Engagement, politische Verantwortung, und da haben wir was zu sagen. Und wir haben durchaus Antworten und die werden wir heute uns auf jeden Fall nochmal vorknöpfen. Also bleibt dran, weil es kommen ja dann die Antworten auch vor allem. Aber da, wo ich noch einmal was erwähnen will, ist noch einmal etwas dazwischen. Wir nehmen wahr, eine Schöpfung, die stöhnt und leidet. Wir haben im Hinterkopf Gottes Verheißung für uns, für dich als einzelnen Menschen, der du voller Schwächen bist, voller Probleme, voller Ängste, Sorgen, der du vielleicht auch selber Probleme machst und Sorgen machst. Ja, also es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur sozusagen Opfer sind, sondern wir machen ja oft einmal selber Probleme. Und in alledem wissen wir aber, dass du die Antwort bist, weil Gott seine Herrlichkeit genau durch dich offenbaren will. Das haben wir mal im Hinterkopf. Aber da gibt es einen Zwischenschritt. Und der Zwischenschritt ist ja auch wieder komisch. Über den reden wir auch nicht so oft. Da steht drinnen, dass wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen. Haben wir ja gelesen, nicht? Also wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen. Wir sind ja eigentlich völlig überfordert. Denn wie soll ich die Welt retten? Wie soll ich denn Antworten auf alle Probleme und Schwierigkeiten der Welt bringen? Und da sagt dabei die Bibel was Interessantes. Da heißt's, wo war der Vers? Gott hilft uns durch seinen Geist in unseren Schwächen und Nöten mit einem Seufzen. Also das wäre der Vers 26. Ein Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Wann hast du das letzte Mal geseufzt vor Gott? Ich kenne das. Das ist ein Beten, wo man in Verzweiflung, in Schmerzen, so wie Geburtswehen betet und sagt, Gott, du musst eingreifen. Wir brauchen jetzt deine Antwort. Ich komme nicht mehr weiter. Ich weiß nicht einmal, was ich beten soll. Mir fehlt das Vokabular. Und selbst wenn ich die Worte hätte, ich habe ja gar keinen Inhalt. Ja, was nützen mir die schönsten Worte, wenn ich überhaupt nicht weiß, worum es geht? Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur beten. Und nicht einmal das kann ich. Aber da hilft eben mir Gott, indem er mir seinen Geist schenkt. Und dieser Geist betet durch mich mit einem Seufzen. Gott, der, Vers 27, Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Also wir beten, so wie Gott es möchte, und zwar durch ein Seufzen. Wir wissen, dass es verschiedene Arten des Betens gibt. Es gibt ein Beten, wo wir mit unserer Sprache, mit unseren Worten an ein Ende kommen. Wir haben das oft als Lobpreis ausgelegt. Wir preisen Gott mit den Worten, die Gott uns gibt, weil wir selber keine Worte mehr finden, um zu erklären, wie schön Gott ist, wie perfekt und wie herrlich. Aber wir können das auch machen, wenn wir das Leid der Welt sehen. Wenn wir sehen, wie die Menschen verhungern, verdursten, wo es Überschwemmungen gibt, wo es Feuerbrandkatastrophen gibt, wo es Erdbeben gibt und auch Kriege, wo wir auch dann seufzen. Und das können und sollen wir machen in Gottes Angesicht. Und Gott schenkt uns dazu die Kraft und die Befähigung. Also das heißt, da stehen sehr viele Dinge drin in diesem Römerbrief, in diesem Abschnitt. Nehmen wir noch einmal diese drei Dinge mit. Das erste ist, wir beobachten und sehen eine Schöpfung in Geburtswehen. Die Schöpfung seufzt, stöhnt, jammert, schreit, ruft um Hilfe. Das zweite ist, du weißt, dass du die Antwort bist. Das klingt ein bisschen vielleicht, wie soll ich sagen, größenwahnsinnig, aber Gottes Wille ist es. Gott will ja, dass wir helfen, dass wir was Gutes tun. Und das dritte ist eben sozusagen das Zwischending, dass wir einfach mit unserem Seufzen vor Gott kommen. Und dann ist es so, dass wir das ja auch grundgelegt finden in der Bibel. Gehen wir nochmal ganz zurück in das erste Buch Mose, wo Gott den Menschen schafft als Mann und Frau. Und dann segnete er sie. 1. Mose 1, 28. Und da heißt es, Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Auch wieder ein sehr bedeutungsschwerer Satz. Sehr viele Worte, sehr viele Gedanken, da sehr stark gebündelt. Zunächst einmal sagt Gott, wir sollen fruchtbar sein und uns vermehren. Bleiben wir ganz kurz bei diesem Gedanken hängen. Man hat uns erzählt von der Überbevölkerung. Es gibt zu viele Menschen. Wenn es weniger Menschen gäbe, gäbe es weniger Probleme. Dann gäbe es weniger Treibhausgase. Dann gäbe es auch weniger Bedarf an Nahrungsmitteln. Dann gäbe es auch weniger Bedarf an Autos und so weiter. Das heißt, das wäre dann die Lösung, dass es weniger Leute gibt. Das Problem ist nur, die Leute, die das sagen, sind die, die wirklich reich sind und die eher Angst haben, dass man ihnen was von ihrem Reichtum wegnimmt. Das muss ich so am Rande sagen, so ein kleiner Seitenhieb. Könnt's nachlesen und so, ist jetzt nicht das, aber ist wirklich interessant. Die Leute, die das sagen, das sind die, die wirklich die Ressourcen selber fressen. Ja, das sind die sozusagen die Bösen, die Klimasünder, die sagen das. Ja, die Leute, die vielleicht irgendwo in den Slums auf der Straße leben und eh kein Auto natürlich haben und eh nicht Ressourcen fressen, die würden das natürlich nicht sagen. Und die sind ja auch nicht das Problem, sondern eher die Gierigen. Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, die Erde hat genug Platz für alle Menschen, aber nicht genug Platz für wenige Gierige. Also das ist der Punkt. Ja. Es ist nicht so sehr der Mensch als Quantität, wenn man so vielen, vielen Menschen, sondern es ist das Problem der Gier. Dass einer dann meint, er muss alles beherrschen. Und es gibt solche, und da kann er einige Namen nennen, vielleicht nur so am Rande, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Also das sind oft die Leute, die als Stars angehimmelt werden, die dann Startups haben und dann auf einmal Multimilliardäre sind und die dann auch politisch sich einbringen und die Global Player sind. Aber das sind die dann auch uns sagen, wie wir leben sollen, mit dem Problem, dass sie selber dermaßen viele Ressourcen, wenn man so will, fressen, dass sie eigentlich die sind, die eher auf sich selber schauen sollten. Aber das ist ein anderes Thema. Für uns interessant ist jetzt das. Überbevölkerung. Nochmal das Thema. Ich war in Indien vor 1,5 Jahren und bin tagelang mit dem Zug durch Indien gefahren. Soll ich was sagen, wo da die Überbevölkerung war? Ich bin tagelang gefahren, ich habe keinen Menschen aus dem Zugfenster gesehen. Indien war leer. 1,4 Milliarden Einwohner und Einwohnerinnen. Indien ist leer, wenn man mit dem Zug durchfahrt. Ich bin von links nach, also von West nach Ost und von Nord nach Süd, habe alles gesehen, oder nicht, aber halt das, was ich mir, ja, kein Mensch. Hier und da einmal irgendwo ein Bauer und ein paar Kühe. Wo, warum, was ist die Überbevölkerung? Das Problem sind nicht die zu vielen Menschen, sondern diese Ballung in diesen Slums, in den Ghettos. Und im Gegenteil ist es so, dass die Leute am Land mittlerweile fehlen. Ja, nicht nur in Indien, aber auch in Österreich. Dann gibt es keine Bergbauern und Bäuerinnen und die Höfe verkommen und dann gibt es eben gewisse Dinge nicht mehr und also Kulturen, Strukturen verschwinden. Das heißt, das Problem ist nicht, dass es zu viele Menschen gibt, sondern das Problem ist, dass die Menschen angelockt werden in irgendwelche Metropolen, mit irgendwelchen fadenscheinigen Versprechen, Verheißungen, sehen halt irgendwas auf Instagram und glauben, wenn sie dorthin gehen, werden sie auch reich, schön berühmt. Und dann landen sie dort im Ghetto und im Slum und können nicht mehr zurück und sind völlig, dann sind, vorher waren sie eigenverantwortlich, haben selber was produzieren können und auf einmal sind sie dann nur noch, unter Anführungszeichen, eine Nummer, und das meine ich jetzt nicht aus meiner Perspektive böse, sondern das ist dann die Realität, wie es dann dort eben sozusagen ankommt und gelebt wird. Und das ist wirklich etwas, wie es nicht sein darf und nicht sein soll. Und dann gibt es noch dazu die Leute im Westen mit einem gewissen Lächeln, nicht die, kann man sagen, so die intellektuelle Elite, die dann sagt, zwei Planeten begegnen einander, die Erde und, keine Ahnung, Neptun. Und da fragt der eine Planet den anderen, ja, was hast denn, du schaust dir schlecht aus, antwortet die Erde, ich habe Homo sapiens. Antwortet der andere Planet, mach da nichts draus, das geht bald wieder vorüber. Mit anderen Worten, das ist so ein Schmäh, dass man dann sagt, ja, ja, wenn die Menschheit weg ist, dann wird die Erde aufblühen. Wenn wir erst endlich selber, das heißt, das ist ja das Beste, dass ihr keine Kinder kriegt, das Beste, dass wir auch den bösen Leuten in armen Ländern sagen, ja, keine Kinder kriegen, das Wichtigste ist Verhütung und Sterilisieren und so weiter, das ist dann die Lösung. Die Bibel sagt aber was anderes. Die Bibel sagt, die Lösung des Problems sind wir. Die Lösung des Problems, können wir sagen, ja, ich bin aber das Problem. Ja, das will ich gar nicht anzweifeln, kommt vor, kann sein, bin auch oft das Problem, keine Frage. Aber ich bin ja berufen und aufgefordert, herausgefordert, die Antwort zu werden. Und Gott hat mir das ja auch verheißen. Also mit anderen Worten, wer soll es denn richten, sagt man so schön in Österreich. Einer muss es ja richten, wir brauchen ja eine starke Hand, die dann hilft. Das bist du, du musst es richten. Du bist berufen, die Antwort zu sein. Jemand muss die Verantwortung. Die Tiere werden nicht die Verantwortung übernehmen. Wenn die Menschheit weg ist, ist es dann besser? Na, für wen? Dann ist halt, weiß man nicht. Ja, weil das ist nicht das Thema. Die Bibel sagt das Gegenteil. Wir sind die Krone der Schöpfung. Gott identifiziert sich mit uns. Gott sagt, du bist schön, du bist wunderbar gemacht. Jeder Mensch, also auch du, jeder Mensch ist sehr gut gemacht. Gott liebt dich, Gott ist stolz auf dich, so wie du bist. Aber natürlich, es gibt Potenzial. Du kannst noch mehr Gott in deinem Leben zum Vorschein kommen lassen, wie wir gesehen haben, dass die Herrlichkeit Gottes durch dich sichtbar wird. Also die Antwort auf die Probleme bist du. Und höchste Zeit, dass wir eben nicht mehr das Problem sind. Natürlich sind wir jetzt nicht die Antwort alleine, aber da gibt es auch noch eine schöne Bibelstelle, zu der wir eigentlich jetzt springen könnten. Jesaja 41. Die schauen wir uns an, weil da steht es ja dann wirklich sehr schön, noch einmal schwarz auf weiß, dass wir doch nicht ganz größenwahnsinnig werden und sagen, ja, du bist die Lösung. Gott spricht und sagt eben schon zu Jesaja damals, vielleicht nur so am Rande, Jesaja weiß, was die Wüste ist. Wir erleben es auch mittlerweile, diese Hitze, diese auch Dürre, Unfruchtbarkeit ist ja was Schlechtes. Ja, Fruchtbarkeit ist was Gutes, in der Bibel aber auch generell. Und dann sagt eben da Gott, spricht eben und sagt, auf den kahlen Hügeln lasse ich Bäche hervorbrechen und in öden Tälern sollen Quellen entspringen. Ich verwandle die Wüste in fruchtbares Land mit Teichen und sprudelnden Quellen. Viele Bäume pflanze ich dort an, Zedern, Akazien, Myrten, Ölbäume, Wacholder, Plantanen und Zypressen. Wer das sieht, wird erkennen, dass ich, der Herr, hier eingegriffen habe. Jeder soll wissen, der heilige Gott Israels hat dies alles gemacht. Also das Schöne ist, der heilige Gott Israels hat dies alles gemacht. Wenn wir umblättern, bitte. Genau. So, dass es nicht heißt, ich hätte da was erdichtet. Na, das kann man in der Bibel nachlesen. Aber der Punkt ist der, Gott hat das gemacht. Ja? Also wir sind sehr wichtig, aber so wichtig, dass jetzt die Last der Welt auf meinen Schultern ruht und ich jetzt alles richten muss, das ist es ja auch wieder nicht, sondern Gott macht das. Aber ich kann mich und soll mich auch zur Verfügung stellen und das ist das Gute. Also nehmen wir das durchaus mit. Gott sagt mir, wie ich beten soll. Gott initiiert das. Gott lässt seine Herrlichkeit durch mich leuchten und Gott macht das dann auch. Und das ist eben das Schöne. Das finden, es gibt sehr, sehr viele Bibelstellen. Ich möchte im Übrigen nur so erwähnen, was ich da mache, ist wirklich nur an der Oberfläche kratzen. Also ich könnte über dieses Thema wahrscheinlich noch einmal mehrere Wochen so einfach wirklich reden, weil es wirklich sehr, sehr viel gibt. Aber ich versuche einmal so eine Überschrift zu bringen und ihr könnt es gerne in die Tiefe graben. Ich habe dann auch selber das ein oder andere noch vorbereitet und vielleicht kommen wir mal dazu bei Zeiten oder sicher sogar. Dann, was ist jetzt also noch einmal die Aufgabe? Es gibt also Zeichen der Zeit. Schauen wir uns das noch einmal an. Was sehen wir? Ich würde noch einmal bitten auf die erste Bibelstelle. Also Jesus redet ja mit der Volksmenge und sagt, wenn Wolken im Westen aufziehen, sagt ihr, es gibt Regen und das stimmt auch. Und wenn der Wind von Süden weht, sagt ihr, es wird heiß und ihr habt recht. Was ist jetzt unsere Position? Und genau, jetzt würde ich die Leute von der Musik bitten. Was kann ich jetzt eigentlich machen? Wie soll ich damit umgehen? Also zunächst einmal ist sicher gut, dass ich mir die Frage stelle, was sehe ich denn da? Reflexionsfrage habe ich das dann genannt. Die erste Reflexionsfrage ist, welche Zeichen der Zeit kann ich denn erkennen? Ja. Können wir die auch einblenden, die Reflexionsfrage, das wäre fein. Also welche Zeichen der Zeit kann ich erkennen oder könnte ich noch ein bisschen mehr erkennen? Ist es vielleicht so, dass Gott gerade anklopft und sagt, hey, ich will dir was sagen? Ja, was die politische Situation ist, da möchte ich dir was damit sagen. Also ich will, dass du irgendwie was siehst. Also wir können durchaus noch einmal bei der, ist nicht, okay, kein Problem. Reflexionsfrage, sage einfach nur, lese nur vor, brauchen wir das nicht rein, also ausstrahlen, raufblenden. Ich sage es noch einmal, welche Zeichen der Zeit kann ich erkennen? Das ist die Frage, die ich mir selber stellen kann. Welche Zeichen der Zeit gibt's? Was kann ich denn da erkennen? Könnt ihr noch ein bisschen mehr erkennen? Vielleicht hilft mir jemand, noch einmal genauer hinzuschauen. Weil das Erkennen ist zwar eine Eigenleistung, aber oft einmal ist es gut, wenn mir jemand anderes sagt, schau, da habe ich noch was anderes auch gesehen. Könnt ihr noch mehr erkennen? Dann die zweite Reflexionsfrage, die ich mir stellen könnte, wäre, was könnte denn mein Gebet sein? Wie könnte denn jetzt im Gebet vorgehen? Also zunächst einmal seufzen vor Gott. Mache ich das? Ist das Teil meines Gebetsrepertoires, meiner Gebetssprache? Wenn nicht, gerne mit uns reden, kreativ sein, aber Gott schenkt schon Seufzen, wenn wir die Last sehen und spüren. Aber auch, welches Gebet kann dann sich doch daraus formulieren? Kann ich klares Gebet äußern? Kann ich wirklich sagen, ich will da diese oder jene Veränderung haben? Das ist die zweite Frage. Und die dritte Reflexionsfrage, kann ich mich eventuell engagieren irgendwo? Welchen Beitrag kann ich leisten? Wie kann ich dazu beitragen, dass die Welt eine schönere wird? Sicher nicht, indem ich mich nur zurücklehne und sage, werden schon andere machen. Bin auch herausgefordert und aufgerufen. Alle Menschen sind aufgerufen. Wir haben die Verantwortung. Warum? Weil wir diese Fähigkeit auch haben. Wir sind als Menschen dazu geschaffen, Verantwortung zu übernehmen. Und da, wo andere Wesen, wo die Schöpfung seufzt, in Geburtswehen liegt und jammert und leidet und darauf wartet, dass die Herrlichkeit an dir sichtbar wird, dann kannst du aufstehen und kannst sagen, ich möchte jetzt einen Schritt machen, ich möchte jetzt beten, ich möchte jetzt aber auch mich engagieren und möchte mich einbringen. Bestenfalls auch zunächst einmal durch diese Beziehung, die wir mit Gott leben können. Denn was vielleicht noch einmal deutlicher gesagt werden kann, auch in meinen heutigen Ausführungen, ist ja das, dass es eben Gott ist, der das auch in mir wirkt und in uns wirkt. Also, dass wir es noch einmal unterstreichen. Ich selber kann die Welt eben nicht retten, aber Gott kann das machen. Und ich kann dazu einen Beitrag leisten. Ich sage, Gott, hier bin ich, sende mich. Bin bereit, mach mit mir, was du machen möchtest. Ich möchte dorthin gehen, wo du jemanden brauchst. Nicht dorthin, wo es mir gerade am besten gefällt. Das passt dann aber eh oft zusammen. Gott hat uns ja lieb und er möchte uns ja auch ermutigen, er möchte uns segnen. Aber dass wir einfach diese Bereitschaft haben und sagen, Gott, hier bin ich. Sende mich, wohin du möchtest. Ich bin bereit, einen Beitrag zu leisten für eine schönere Welt. Und noch einmal die Frage dann zurück, was hat das mit deiner Kirche zu tun? Wir haben einen Auftrag, wir haben eine Stimme, wir haben eine Botschaft, wir sind Teil davon, von der Gesellschaft und wir sind Teil dieser Welt, dass wir eben auch dieser Welt was geben können. Und die Welt, die Menschen, die fragen oft nach Orientierung, die sagen, was soll ich denn tun? Was kann ich denn machen? Und da können wir ihnen Antwort geben. Dazu brauchen wir natürlich selber zunächst einmal die Antwort für uns. Und dazu möchte ich euch einladen, alle, die das jetzt gehört haben, sei es jetzt im Raum hier oder auch dann auf YouTube, Livestream oder auch immer, dass ihr euch wirklich die Frage stellt, wie kann ich mich einbringen und dass ihr dann auch sagt, ja, ich möchte mich einbringen, ich möchte mich hingeben, ich möchte mein Leben zur Verfügung stellen für eine bessere Welt, ich möchte Verantwortung übernehmen und ich möchte, so wir gelesen haben, die Erde, über die Erde herrschen, nicht dass es herrschen, das bedeutet eigentlich verwalten. Ich möchte ein guter Verwalter sein, ich möchte was Gutes tun der Erde. Herrschen, nicht als Unterdrücken, sondern als Verwalten. Ja, lieber Gott, ich bitte dich um deinen Segen jetzt für alle von uns, die das jetzt gehört haben, dass du uns jetzt nochmal bestärkst, da wo wir uns selber schwach fühlen, wo wir selber vielleicht ja, Probleme haben, auch Probleme machen. Wir wollen dir das alles hinlegen, dir anvertrauen und wir wollen dir bitten, dass du eingreifst. Wir wollen dich bitten, dass deine Herrlichkeit sogar durch uns sichtbar wird, durch unsere Unvollkommenheit, dass du deine Herrlichkeit durch uns ausdrückst. Wir wollen dich verherrlichen mit unserem Reden, mit unserem Denken und auch mit unserem Handeln. Und wir wollen dazu beitragen, dass diese Welt eine schönere wird.